Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Wir füllen den Äther mit Nerdismus und Geektum. Wir zelebrieren computerfreakisches Verhalten. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse. Alles aus der digitalen Welt.
Heute ist der Dienstag, der 18. September 2012, 19:30, die 177. Ausgabe vom Digitalmagazin ist da. Und darum verratet mir euch heute den Trick 177. Der ist quasi 100%ig besser als der Trick 77, den es an anderen Orten gibt. Und das Thema, das wir heute betippen und betricksen, das sind die virtuellen Festplatten. Die, obwohl sie virtuell heissen, existieren sie ganz real, aber eben nicht zuhause, sondern irgendwo im Internet, in der Cloud, und darum nennt man sie virtuell, obwohl sie keine Fantasiegespinst sind. Wir reden darüber, welche Arten von Daten man kann, was für Datendepots man kann nutzen kann, was man kann machen, um alles aus diesen virtuellen Festplatten rauszuholen und was für Hilfsprogramme und so es gibt. Mein Name ist Matthias Schüssler und hier im Studio ist auch der Mege.
Hallo miteinander.
Mege, wenn es jetzt da um, das wollte ich noch sagen. Wenn ihr eine Frage oder einen Tipp für diese Sendung habt, dann braucht doch Twitter live ins Studio, das Gartenhaken-Symbol. Stadtfilter führt euch zu uns. Und jetzt fangen wir an, Mege. Das wollte ich eigentlich vorher sagen. Was für Dienst nutzt du so?
Ja, also ich benutze vor allem Dropbox, CrashPlan als Backup und Google Drive. Das sind so meine drei Hauptdienste eigentlich, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm. Dropbox ist also quasi die Mutter von allen virtuellen Festplatten, die brauche ich auch. So, mydrive.ch ist ein Schweizer Dienst. SkyDrive von Microsoft auch ab und zu. Dort finde ich vor allem gut. Dort hat man einfach wahnsinnig viel Platz. Dort hat es einmal 25 GB gegeben und nicht nur so die üblichen 2, die man sonst so bei anderen gratis überkommt. Und sie haben es dann einmal reduziert auf 7 GB, was immer noch genug ist. Aber man hat dann können angehen und sagen, ich bin ein intensiver Nutzer und ich will immer noch die 25 GB behalten. Und darum,
hast du die immer können behalten.
Genau.
Das ist eigentlich genau so ein Punkt, oder? Die meisten haben die 2 bis 5 GB gratis und dann zahlt man dann auch ein bisschen Geld für den Rest.
Wenn man mehr will, können wir ja mal aufzählen, was es sonst noch gibt. Google Drive, das ist ja eigentlich ein komischer Twitter, so ein Hybridwesen. Das ist, ursprünglich hat man die Google Docs kennt. Das ist einfach so quasi Office, rudimentäres Office im Web gewesen, wo man sehr gut zusammenarbeiten kann. Und jetzt ist da auch noch das Doc trainieren.
Also, oder das, also Drive, das Drive
in
kommen,
das Doc eingeklismet worden. Und bringt das etwas, die Kombination? Findest du die sinnvoll?
Ja, also ich kann es nicht so brauchen, weil für Linux gibt es noch keinen Client, aber ich habe es mal auf Windows ausprobiert und ich habe es nicht so recht verstanden, weil schlussendlich hast du das zwar als Drive auf deinem Desktop gehabt, im weitesten Sinn, aber aufgegangen sind dann die Dokumente ja eh wieder in der Cloud. Also die sind dann, du hast ja keinen Document-Viewer oder Editier-Software auf deinem Computer, sondern es geht dann eh wieder im Browser. Und was dort genau der Sinn, ich habe es noch nicht ganz verstanden, was da der Drive-Aspekt ist von dem Ganzen.
Also es ist vielleicht mehr, dass man einfach seine ganze Datensammlung, die man schon hat, könnte
offline,
oder einfach leicht, indem man die einfach synchronisiert und dann auch hat. Das, aber es ist, mich dunkt es auch, es ist eine typische Google-Lösung, so ein bisschen kompliziert oder ein bisschen nerd lastig. Also sie kommen da immer vom Nerd-Aspekt her und weniger von der einleuchtenden, einfachen Benutzung her, wie eben Dropbox, die einfach wahnsinnig simpel ist und jeder versteht, wie es geht und es funktioniert tiptop, und darum braucht man es gerne. Hast du mal Voila gebraucht?
Ja, habe ich auch mal gebraucht. Ist mir dann einfach zu langsam gewesen, schlussendlich. Also Voila ist ja der Sinn, dass eigentlich die ganzen Daten schon auf deinem Computer eigentlich verschlüsselt werden und dann so verschlüsselt synchronisiert werden. Das heisst einfach, du brauchst eine gewisse Zeit und eine gewisse Rechenleistung, um die Daten zu verschlüsseln und am anderen Ort wieder entschlüsseln. Und das war mir dann wie so ein bisschen zu langsam gewesen. Ja, darum bin ich dann dort wieder abgesprungen.
Es funktioniert also nach dem Peer-to-Peer-Prinzip. Also du stellst anderen...
Musst nicht. Kannst.
Ich glaube, heutzutage muss man nicht mehr. Am Anfang hast du müssen. Das Voila ist eigentlich ein Spin-off von der ETH. Mhm. Ist dann mal von Lassi gekauft worden, dem Festplattenhersteller, genau. Weil die gefunden haben, ja, irgendwie eine Festplatte allein bringt es nicht mehr. Wir müssen da auch noch so ein bisschen in die Cloud rein. Und dann haben sie natürlich auch, ja, jetzt kannst du auch Serverplatz kaufen, aber es ist heute immer noch so, dass wenn du einen gewissen Teil zur Verfügung, oder je mehr, dass du zur Verfügung stellst,
ja, desto mehr. Ja, und zwar ziemlich schnell. Also nicht nur die Anzahl Gigabyte, sondern auch wie lange. Also es gibt dann so einen Algorithmus.
Genau.
Wie lange ist dein Kompi online? Also wie lange sind eigentlich die Daten verfügbar?
Also wenn du nur einmal in der Woche für eine halbe Stunde genau anschaltest, dann ist
dann
da nicht...
Dann nützt du auch nichts, wenn du das Terabyte online stellst, dann kommst du nicht so viel Platz, ja, über.
Und die Daten sind dann, die, die du dort rein tust, die sind dann irgendwo verteilt auf verschiedene Rechner und so in verhackstückt werden die.
Genau.
Und dann kannst du, ja, das ist an sich ein cleveres Prinzip, aber genau was du sagst, man muss seine Rechner relativ lang laufen lassen. Es gibt so eine, auch eine Netzwerklast natürlich. Das ist dann auch das gewesen, was ich gefunden habe, brauche ich jetzt eher nicht. iCloud haben wir noch.
Da bist eh noch du der Spezialist.
Das Apple-Ding. Ich brauche die natürlich einfach durch das, dass es in iOS integriert ist und da Daten zwischen den Geräten austauscht. Man kann jetzt in kurzem auch Daten drauf spitzen aus von seinem lokalen Kompi, aber das finde ich wahnsinnig kompliziert. Also das brauche ich nicht. Das ist da finde ich dann Dropbox ist da nach wie vor ungeschlagen. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere. Usendit.com zum Beispiel, die ist einfach wahnsinnig praktisch, wenn du quasi grosse Sachen vermailen willst. Das funktioniert fast wie ein Attachment, einfach, dass du
das kannst. Das ist eben auch noch cool. Eigentlich bei Dropbox kannst du das eben auch machen. Das wissen auch die meisten Leute nicht. Weil du kannst nämlich von jedem File, den du in der Dropbox hast, kannst du auch einen öffentlichen Link generieren lassen. Und wenn ihr genau jemandem mal wollt, eine grosse Datei schicken, könnt ihr die einfach in eure Dropbox tun, die aufladen lassen und dann den Link an die Leute verschicken. So kann man auch relativ einfach Dateien, ja, sharen.
Gibt es, glaube ich, noch nicht so lange. Das
kann sein, ja.
Ja, am einfachsten, also über das Webinterface gibt es dort, wenn man dort eine Datei anklickt, heisst es, glaube ich, rechts aus einfach einen Link holen und wenn man dort draufklickt, kommt man den Link über. Und die kann man auch jemandem schicken, der Dropbox selber nicht nutzt.
Genau. Was ich noch im weitesten Sinne noch wichtig finde, zum Erwähnen, ist Evernote. Ist für mich sehr ein wichtiges Tool geworden. Und zwar jetzt langsam wirklich. Also ich habe irgendwie lange nicht recht gewusst, was ich dort reinschreiben soll. Aber jetzt brauche ich es ziemlich intensiv, um Notizen zu machen. Weil das ist auch so ein Online-Notizbuch, wo du eigentlich synchronisiert hast mit all deinen Devices und dem Computer.
Also das würdest du auch als virtuelle Festplatte zählen?
Ja, im weitesten Sinn schon, ja. Weil das sind wie ausgelagerte. Ich könnte das ja ganz genau das Lokale und die Textfile machen, aber ich mache es dann halt in der Cloud, auf dieser virtuellen Festplatte.
Genau, und man kann ja auch Daten anhängen, so als Attachment, aber so quasi einfach als generischer Datenspeicher ist es brauchbar. Nein. Wir haben schon ein bisschen angedeutet, was man machen kann. Man kann natürlich Datenaustausch zwischen den Rechnern, dort ist einfach Dropbox, glaube ich, umgeschlagen, weil das so unkompliziert ist. Wie sonst nicht, man muss einfach seine Dateien in irgendeinem Ordner drin haben und dann passiert das.
Das Einzige, was ein bisschen kompliziert ist für die meisten Leute, ist, wenn man etwas dort rauszieht, und zwar per Drag and Drop, ist es weg. Also wenn du aus einem gesharten Ordner etwas rausziehst, dann ist das weg für alle anderen Leute. Das ist das, was man das Einzige, was man am Anfang den Leuten ein bisschen erklären muss.
Eigentlich ist logisch, aber...
Ja, ja, aber im weitesten Sinn kennt man es ja, wenn man jetzt einen USB-Stick einsteckt, dann ist es meistens, dann heisst es eben überziehen meistens Copy und nicht Move.
Ja.
Und das ist bei der Dropbox anders.
Das ist einfach so, weil es auf dem gleichen Laufwerk ist wie alles andere und so die meisten Betriebssysteme, Windows, Mac, tun, wenn es auf dem gleichen Laufwerk ist, eben verschieben und nicht kopieren.
Genau. Aber ist noch ein wichtiger Punkt.
Ja. Für eben Datenaustausch zwischen Rechner und Mobilgerät finde ich also Fotos vom iPhone schnell auf den Kompi bringen, geht am einfachsten über die Dropbox-App. Man kann ja dort sogar die so einrichten, dass die, glaube ich, alle Bilder automatisch hochladen. Finde ich jetzt nicht nötig, aber irgendwelche Screenshots oder so schnell auf den Kompi bringen.
Mache ich aber für das andere Thema, nämlich Backup, oder? Weil die mobilen Fotos sind bei mir, jetzt kommen alle in die Dropbox hier. Also ich benutze auf Android einfach einen anderen Client als der Dropbox-Client. Das ist DropSync, heisst das Tool. Und dort kann man sehr schön sagen, zum Beispiel automatisch sollen die Ordner automatisch auf Telefon abgeladen werden oder die Ordner automatisch synchronisiert werden oder bidirektional synchronisiert werden. Da kann man sehr fein einstellen.
Also das wäre eine Kombination zwischen Datenaustausch und Backup.
Genau. Dass du, ja. Also ich kann, wenn ich neue Musik auf mein Telefon tue, tue ich es einfach in einen Dropbox-Ordner hier, der dann automatisch abgeladen wird.
Das ist natürlich auch noch geschickt.
Telefon.
Ja, also Backups haben wir gesagt, das kann man entweder manuell machen, indem man einfach seine Daten dort rein tut, oder es gibt eine Software, die Duplikati heisst, die macht klassische Datensicherung an sich, indem sie einfach die Verzeichnisse, die man angegeben hat, in einem gewissen Intervall alle neuen Dateien nimmt. Man kann es auch inkrementell machen, also dass man auch dass dann nur die veränderten Dateien nimmt und zum Ursprungszustand zutut. Habe ich das jetzt sinnvoll erklärt?
Ja, ich glaube, man versteht es gut.
Und und der Vorteil ist, dass man kann auch wieder ältere Versionen herstellen innerhalb zwischen den Vollsicherungen, sagt man. Und das kann man alles so einstellen, wenn man es haben will. Und das Duplikati sichert eben auf verschiedenen so virtuellen Festplatten. Auf Dropbox kann man das einrichten, SkyDrive, auch bei Amazon kann man da den S3-Speicher sich besorgen und dann kann man das auch...
Wenn man es schafft, zum Ausrechnen, wie teuer das wird.
Das genau das Gebührenmodell von Amazon, das durchschaut, glaube ich, niemand.
Ich glaube, das ist keine Chance.
Und eben, das haben wir auch schon angedeutet, für was dass man es auch noch brauchen kann, ist Datenaustausch. Also ja, einfach jemandem einen Link, Sharing oder Freigabe oder wie man das auf Neudeutsch nennt, statt ein Attachment per E-Mail schicken, das dann eh nicht durchgeht, weil es zu gross ist, tut man einfach das in die Dropbox und schickt den Link und der Kittel ist geflickt.
Ja.
Wir haben gesagt, Tipps und Tricks, machen wir doch so eine Runde. Ich fange mal mit der Dropbox an. Man kann ja, eigentlich ist ja Dropbox gedacht, dass man nur die Dateien, die in diesem Dropbox-Ordner rein synchronisiert werden. Und das widerstrebt ja dann oder läuft das so ein bisschen zuwider einer Philosophie, wenn du deine Daten anders organisiert hast. Also wenn du zum Beispiel eben halt deine Daten, deine Musik dann in dem Ordner Musik hast und nicht in dem Ordner Dropbox rein. Und da gibt es aber eigentlich einen relativ cleveren Trick, um diese Sachen trotzdem synchronisieren. Man kann nämlich so symbolische Links machen. Und das ist, die einen Leute kennen vielleicht beim Mac die Alias. Es ist aber eigentlich ein bisschen cleverer. Alias ist einfach ein Verweis. Und wenn man draufklickt, geht die Datei auf, wo verwiesen drauf wird. Aber wenn man so ein Alias würde in Dropbox-Ordner rein tun, genau das gleiche mit der Verknüpfung unter Windows, dann wäre einfach die Verknüpfung dort drin. Und von dem hat man nichts, weil die funktioniert einfach nicht auf einem anderen Rechner. Aber wenn du einen symbolischen Link machst, dann wird der quasi so behandelt wie die eigentliche Datei, obwohl die noch jemand anders liegt. Und das ist jetzt, ich glaube, ich nicht erklären an dieser Stelle, wenn man wenn
das sind, glaube Hardlinks, ja.
Hardlinks werden es auch genannt, genau.
Auf Linux hättest du die.
Die gibt es eigentlich lustigerweise auf allen modernen
Betriebssystemen, ja.
Genau, Betriebssystem. Auf dem Mac braucht man am einfachsten ein Programm, das Symbolic Linker heisst. Das steht dann in den Shownotes drin. Unter Windows gibt es den Befehl MK-Link heisst der, aber da gibt es auch ein Programm, wo dann das macht, ein bisschen einfacher. Dropbox Folder Sync Add-on for Windows heisst das Ding. Da kann man relativ einfach ein- und ausschalten, welche Ordner dann man möchte synchronisiert haben. Das wäre mein Tipp gewesen, willst du mit dem
ja, doppeln? Also was mein Tipp ist, auch dünnt Sachen, die ihr nicht gerade wollt, öffentlich haben, auch in der Dropbox verschlüsseln, so grundsätzlich. Ich denke, es ist ein Dienst, der schon ein paar Mal jetzt in die Schlagzeile war, weil es vielleicht nicht ganz so sicher ist oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich arbeite mit Geschäftsdaten in der Dropbox und ich habe die aber alle verschlüsselt. Und da gibt es den Boxcryptor, das ist eine recht schöne Lösung. Es gibt Lösungen, die ganze Images machen und dann das ganze Image in die Dropbox hier laden.
Ist aber mühsam, oder?
Das ist dann eben relativ mühsam, weil da musst du relativ viel synchronisieren. Und Boxcryptor, da hast du dann eigentlich wie lokal, das gibt es für Windows, Linux und Mac, also es gibt für alle drei Varianten, wo du dann eigentlich wie einen lokalen Ordner hast, wo du eigentlich unverschlüsselt schaffst und die Dateien werden dann on the fly verschlüsselt und so unverschlüsselt in die Dropbox gerührt. Und die sind dann genauso gross wie die Dateien. Sicherheitsexperten würden sagen, das ist eine Gefahr, aber also mit dem kann ich irgendwie leben. Und das wird relativ schön transparent gemacht und schön verschlüsselt.
Funktioniert gut, habe ich auch schon ausprobiert. Es gibt dann nochmal eine App, die Cloudfogger heisst. Die habe ich noch nicht ausprobiert, aber ist vielleicht auch mal ein Versuch wert. Mein Tipp, den ich nachdoppeln würde, wäre if TTT, if this then that, haben wir glaube ich schon mehrfach darüber geredet. Das ist so ein lustiger Dienst, wo einfach, was macht er? Man kann Interaktion zwischen verschiedenen Webdiensten einrichten und dort ist natürlich auch möglich, ganz viele verschiedene Dienste mit dieser Dropbox zu interagieren lassen. Das klingt falsch, aber ich glaube, es muss so heißen. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn ich auf Facebook in einem Foto getaggt werde, dann tun wir das in einen Ordner in meine Dropbox ein, dass ich dort das auch habe. Oder meine Instagram-Bilder, die ich selber mache, tue die einfach in die Dropbox ein, dass ich die lokal auch habe. Oder die Instagram-Bilder, die ich lässig finde und wo ich da das Herzchen drauf mache. Also favoritisieren oder so, oder liken, oder grässliche deutsche Wörter gibt es für die Vorgänge. Also einfach, wo ich gut finde, hier tun mir die auch in meine Dropbox ein, oder Tonnen also, von so Rezept gibt es.
Was für mich wichtig ist, Dropbox hat ja die Desktop-Notifications, wenn irgendetwas sich ändert in der Dropbox. Und weil ich ja direkt in der Dropbox arbeite, sind die Notifications für mich nutzlos, weil die kommen dauernd durch. Also
ja.
Dort sehe ich auf dem Kompi nebendran, wo ich arbeite, wird da dauernd wirklich vollgespammt. Darum habe ich die abgestellt. Jetzt gibt es aber gleich gewisse Ordner, wo eben geshared sind, wo andere Leute Sachen zum Arbeiten für mich reinladen, wo ich dann eine Nachricht bekomme. Und jetzt kann man mit If This Then That kann man eben die Dropbox-Dienste anbinden und man kann auf dem Web-Interface gibt es so einen History-Button oder wie heißt das? Verlauf oder so.
Gute Frage.
Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heisst. Auf Englisch ist History und dort kannst du den Ordner auswählen. Und dann hast du pro Ordner einen RSS-Feed, den du dann bei If This Then That kannst einbinden. Und dann wiederum siehst du, also da komme ich Notifications über für genau die Änderungen in dem Ordner, die mich interessieren.
Das ist natürlich wieder so ein Oberchecker-Trick.
Ja,
der ist beeindruckt.
Und ich habe dir noch einen Push-Over angebunden. Das ist dann so ein Push-Service für dein Natel und was auch immer. Du kannst dir dann so Push-Nachrichten schicken lassen auf dein Device, iPhone oder Android.
Also das heisst, du bist immer gut informiert.
Ja, auch für gewisse Ordner.
Ja, genau, nicht generell, weil sonst wird es wieder der Overkill. Das ist ja immer so die Kunst, dann die Information so zu dosieren, dass sie passt, genau. Was gibt es sonst noch so für If This Then That Rezept? Man kann zum Beispiel seine Google Mail, also seine Gmail Attachments einfach automatisch drin speichern lassen. Dann hat man die schon dort, ohne dass man es ab der Nachricht gefetterlen und so. Oder man kann zum Beispiel Fotos, die man automatisch in Dropbox hochlädt, dann bei Blogger bei WordPress, glaube eher bei WordPress posten. Also es heisst, man kann so, wenn man auf seinem Handy den automatischen Upload zu der Dropbox von den Bildern eingerichtet hat, kann man die weiterleiten an WordPress und dort tun sie dann automatisch als Bildpost im Blog rein.
Da muss man dann einfach aufpassen, wenn dass die Automatisierungen dann so ein bisschen unser Randomband laufen.
Man muss sich immer überlegen, bevor man ein Foto macht, dass dann das gerade öffentlich wird. Das wäre sinnvoll. Google Drive App habe ich letztes Mal ausprobiert. Die ist so, dünkt mich, halbgar. Sie hat so einfach die Dateiverwaltung, wo man so ein bisschen sieht, was drauf liegt. Man kann Textdokumente editieren.
Tabellen neuerdings, glaube ich auch.
Das
ganz neu.
Wäre neu. Also, oder so. Als ich es ausprobiert habe, ist es noch nicht gegangen. Aber es ist gut, dass du das sagst, weil dann muss ich meinen
Artikel
ergänzen. Genau, wo noch auf Halde liegt, müsste ich aktualisieren. Das ist immer das Mühsame. Wenn du
also
die Artikel schreibst, dann sind sie schon veraltet, bevor sie veröffentlicht worden sind. Aber das ist genau. Also, es ist sehr rudimentär, aber es funktioniert. Und was ja, man also
auf Android kann ich Tabellen bearbeiten.
Ah, dann ist das vielleicht auf Android und bei iOS, aber glaube ich noch nicht so.
Ja. Ist aber erst in der Woche.
Und was man auch gut kann machen kann, ist, man kann sagen, diese Dokumente tust du mir bitte offline behalten. Das funktioniert auch auf iOS. Und dann kannst du eben auch mit unterwegs mit diesen Docs arbeiten. Und ja, das ist eigentlich durchaus eine gute Sache. Und ein Tipp, wo du, glaube ich, letztes Mal mir gesagt hast, und ich bin wahnsinnig begeistert gewesen, das ist, wenn man die Freigaben kann auf bei den Google Docs oder eben beim Google Drive ein bisschen einfacher machen.
Ja, du hast nämlich, also es gibt sogenannte Ordner, die du kannst sharen. Also du kannst eigentlich den ganzen Ordner freigeben anstatt einzelne Dokumente. Und wenn du dann dort in diesem Ordner ein neues Dokument erstellst, erbt das Dokument automatisch die Freigabe vom Ordner.
Genau, also zur Erklärung, halt bis jetzt, wenn wir ein Dokument gemacht haben zu einer Sendung, habe ich immer müssen sagen, jawohl, und jetzt muss ich daran denken, dass Megan und Kevin und wem auch immer frei zu geben, dass die das können brauchen können. Und das ist ein bisschen mühsam. Und mit dem Trick kannst du es einfach in den Ordner einlegen, wo Stadtfilter heisst, und dann ist es automatisch freigegeben an all die Leute. Und funktioniert tiptop, macht das Leben einfacher. Hast du noch ein Tipp?
Ja, DropSync habe ich vorher schon erwähnt. Das habe ich noch ausgeführt. Das ist für mich sehr wichtig. Dass das und es ist, was ich nur schnell will sagen zu dieser App, man kann sehr viel einstellen, zum Beispiel auch, dass man nur im Wi-Fi synchronisiert hat. Also man muss keine Angst haben, dass jetzt da wahnsinnig Daten generiert wird durch die Fotos oder die Musik, die hin und her fließt.
Außer wenn man Swisscom-Kunde ist und die Hotspots braucht.
Ah ja, das ist natürlich dann übel, ja.
Die zählen dann auch für, oder werden vom Datenguthaben abgezogen und dann, wenn man es aufgebraucht hat, zahlt man ganz viel dafür. Das ist,
das ist ganz komisch, ja.
Ganz eine schlimme Sache, die man müsste.
Ich bin zum Glück noch bei der ETH eingeschrieben und dann haben wir über den VPN können wir gratis über all die Hotspots surfen. Das ist noch cool.
Das klingt gut, ja. Doch, die haben dann auch... nicht nur an der ETH, sondern auch an anderen Orten. Ja,
alle Mobile.
Ach, das ist natürlich extrem luxuriös. Ich muss, glaube ich, auch wieder mal studieren.
Es lohnt sich schon auf.
Genau, allein wegen dem. Und ein Tipp, der, glaube ich, auch von dir stammt, wenn ich mich richtig erinnere, das ist das Hoyoki.
Ah ja, genau.
Das heisst Aufzeichnungen aus meiner Hütte.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, es läuft noch im Hintergrund, aber ich habe es schon lange nicht mehr angeschaut. Aber das wäre eigentlich genauso die Idee, die ich vorher erwähnt habe, dass man eigentlich so ein bisschen einen Stream bekommt von all diesen virtuellen Festplatten und ein bisschen sieht, was wo passiert. So. Also man sieht jetzt, jemand hat ein neues Dokument in mein Google Drive, in diesen Ordner da, oder jemand hat ein Dokument in die Dropbox Ordner da und das wirst du eigentlich so in einem Stream dann sehen und du kannst dann so Arbeitsflächen machen, wo die einzelnen Leute kannst trainieren, einsortieren und kannst sagen, ich will jetzt nur den Stream von dieser Arbeitsfläche sehen.
Ja. Eben, das löst das Problem, dass man, wenn man mit diesen virtuellen Diensten und die auch gemeinsam nutzt, dass man dann immer muss draufgehen muss, um zu schauen,
genau, ob weil etwas das passiert dann ist. Nichts, ja.
Und das Hoyoki genau, das löst einfach das Problem, indem es einem auch täglich ein Mail schickt, wo dann das drinsteht, was wieder passiert
ist. Ich weiss nicht, wie das jetzt ist. Eben früher war es so, dass für Dropbox-Integration hat man eigentlich einfach einen RSS-Feed angegeben für die ganze Dropbox. Und das ist natürlich relativ unschlau gewesen für mich. Weil ich hatte dann alle Änderungen von mir selber gesehen, die mich herzlich wenig interessiert. Aber genau. Ich weiss nicht, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen schlauer gelöst.
Das war mal die Tipprunde. Reden wir am Schluss noch darüber, was man machen kann, wenn jemand sagt, jawohl, ich finde das ja alles gut und schön und toll, aber ich finde Cloud generell keine gute Sache und ich will nicht meine Daten irgendwo angeben. Kann man dann das auch irgendwie so ein bisschen nachbilden, also seine eigene Festplatte virtualisieren?
Ja, also man kann schon. Ich würde es einfach niemandem empfehlen. Also Also es gibt auch so, eben, man kann so ein NAS kaufen, zum Beispiel für die Hei, also so eine Netzwerk-Festplatte. Und die haben meistens ja. So Cloud-Software schon drauf. Aber ich meine, schlussendlich ist alles, was man muss dran denken, alles, was man dann selber konfiguriert, muss man auch rauskommen. Und wenn man nicht rauskommt, dann macht man es gescheit nicht auf gegen aussen. So. Dann lässt man es lieber die Leute machen, die nichts anderes machen, als eben genau Daten schützen. So.
Das wäre genau mein Argument. Ich habe also die NAS-Skizze von Synology, von QNAP, ich weiß nicht, ja. Wie man das ausspricht, und von Zeixel zum Beispiel auch. Ich habe vor kurzem eine getestet, die heisst DiskStation DS 212 Plus.
Ja, ich habe 211 Plus die heim.
Ah, sehr gut. Vorgänger, oder? Ja, oder sind die niedrigeren Nummern die besseren?
Keine Ahnung, wie die das nummeriert.
Also, das ist wahnsinnig, was die alles können. Die können eigentlich alles. Man kann da fast seinen eigenen Cloud-Provider werden. Mhm. Aber es ist schon komplex. Also, man muss auch seinen Router rummachen, man muss Ports freigeben, ja. man muss wirklich genau das Auge drauf haben. Und du sagst so, also das ungute Gefühl ist dort einfach immer die Frage, habe ich es jetzt richtig gemacht? Oder habe ich irgendetwas übersehen? Habe ich irgendeine Türe, ein riesiges Schürtor aufgemacht, wo jetzt Hacker und Cracker in Heerscharen können also. Und ausgehen? Sie probieren es auch und ja, man muss, muss die Firmware updaten und so. Also das ist für und wieder. Also
was ich sie brauche, ein Kollege hat genau die gleiche wie ich und wir tun eigentlich unsere Platten gegenseitig Mirror. Also wir machen eigentlich ein Backup zueinander gegenseitig. Weil ein Cloud-Backup jetzt zu CrashPlan ist gut und schön, aber wenn du schnell wieder willst, die Daten an, hast du das Problem, weil du musst alle wieder abladen. Und dort ist dann die Idee, dass wir noch ein Backup haben, das eigentlich lokal beim Kollegen ist, wo man dann einfach holen kann. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich verstehe das Ganze nicht schlecht. Ich bin auch, komme aus der Linux-Welt und ich habe sicher 3-4 Tage gehabt, bis das wirklich so gelaufen ist, wie ich das wollte. Also es ist nicht ganz so simpel.
Genau, man muss dann auch so einen dynamischen DNS einrichten genau. Und so. Also das ist zwar auch dabei bei diesem Synology-Teil, aber man muss alles einrichten, man muss es konfigurieren, man muss es verstehen. Also es ist so nicht trivial. Aha. Und ja, wenn man es einfach will, dann kann man so einen USB-Stick mitnehmen mit U3 oder diesen Portable-Apps und die von dort ausführen. Und das ist dann so quasi Cloud im Hosensack, wo dann kein Cloud ist, sondern ein simples Speichermedium. Aber man hat so seine Umgebung mit dabei, zumindest. Das kann man über die Portable Apps anbringen. Und was noch spannend ist, das kommt dann mit Windows 8. Das heisst Windows 8 oder Windows to go. Da kann man eigentlich sein ganzes Windows auf einen USB-Stick drauf tun und dann einfach auf kompatible Geräte in sein gewohntes Windows das einbauten. Und
wird dann nicht allzu schnell sein, aber funktionieren.
Wahrscheinlich, wobei, ich weiß auch nicht, die USB-Sticks sind ja... Also wenn man mit USB 3 zumindest...
Ja, das wird annehmbar sein. Was noch ganz aus aktuellem Anlass, wir haben noch neue Cloud-Dienste in der Schweiz. Und zwar seit heute. Das eine ist Premiere. Amazon Music.
Ah, genau, das habe ich auch gesehen.
Ja, genau. Also es gibt jetzt zu iTunes, wo, glaube ich, wie heisst das dort?
iTunes Match. Also das ist einfach so ein Ding, wo zu der iCloud gehört.
Genau, zu iTunes Match gibt es auch noch Amazon Music, wo du kannst eigentlich deine Musik für irgendwie $25 im Jahr in die Cloud laden und dann halt von überall her streamen.
Also das Lustige ist, wenn ihr schon bei Amazon Musik gekauft habt, dann habt ihr einen gewissen Anteil schon mal gratis zur Verfügung. Also ich habe heute auch ein Netzmail von Amazon bekommen, bin dann gerade drauf schauen und habe dann gesehen, dort sind schon, glaube ich, alle meine Titel, die ich dort gekauft habe, sind schon drin. Die können einfach über den Browser abgespielt werden. Also das ist auch nochmal einfacher, fast wieder iTunes Match, weil du musst nicht... musst nicht rumfiguräteln, sondern hast das einfach im Browser rein. Kannst deine Musik über den Browser anhören. Und steht dort, dass ich jetzt nochmal 250 Songs dürfte dort drin laden. Ich weiss nicht, das kommt wahrscheinlich da daher, weil ich schon mal ein paar Sachen gekauft habe. Also, wenn man quasi kommt, wird man belohnt, indem man nochmal Speicherplatz überkommt. Und sonst eben, glaube ich, bewegt sich es auch so bei diesen $25 für... Für wie viel dann?
Für ein Jahr und 250'000 Songs oder so. Also relativ viel.
Also so quasi die ganze Musiksammlung von Winterthur oder so. Und das war es für heute zu diesem Thema. Wir kappen den Datenstrom und schicken das EOF-Signal. Nächste Woche.
End of file.
End of file, genau. Sind wir wieder da mit Kummerbox live. Da knöpfen wir uns akute Probleme vor. Ein paar Fragen haben wir schon bekommen. Ein paar würden noch in die Sendung passen, dass wir nicht allzu sehr strecken müssen. Heisst für euch, teilt, sharet mit uns, was euch plagt. Wir reden nächste Woche darüber. Braucht die Adresse digital@stadtfilter.ch. Die Adresse ist auch gut für Lob, Kritik, Themenwünsche und alles andere. Irgendein Aspekt, den es mit dieser Sendung gemeinsam hat, müsste man noch einschränken. Und jetzt klappt mir die Box zu und bringt die Wolken auf der Landebahn zum Stehen. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Maggie.
Macht's gut.
Ciao zusammen.
Digital wird euch präsentiert von Maestro. Installiert, funktioniert.